Git fetch merge it, detached head, SCP-Image, hard reset, Git fetch merge it, detached head.
Herzlich willkommen zum Freifunkradio Folge 131 im August 2025. Wir begrüßen alle, die uns gerade live auf UKW zuhören in Berlin und Potsdam. Und wir begrüßen natürlich auch alle HörerInnen, die unseren Podcast abonniert haben und uns jetzt an ihren digitalen Endgeräten lauschen. Ihr habt es bestimmt schon gemerkt, die Folge ist etwas anderes als die anderen Folgen. Elektra und ich, wir waren unterwegs und hatten unser Aufnahmegerät dabei und haben auf einer Veranstaltung Interviews geführt. Das Intro, das ihr gehört habt, stammt von der Band Mesh-Freunde Schneller, die in Sundhausen in Thüringen ihren dritten Auftritt hatte. Gegründet hat sich die Band 2018 und wie gesagt, seitdem dreimal gespielt und in Sundhausen sogar ihr erstes Open Air gespielt. Gehört habt ihr den Kanon Git Fetch Merge It, der dort zusammen mit dem Publikum gesungen wurde. Das Battlemash in Sundhausen war nach Pfingsten im Juni, ging eine Woche und war eine Veranstaltung, wo es ganz viel Spaß am Gerät gab. Es wurden WLAN-Router aufgemacht, es wurden Treiber geschrieben, es wurden überhaupt erstmal Vorbereitungen getroffen, dass Geräte unter OpenWRT unterstützt werden können. Es gab zum Beispiel auch die Entwicklung eines automatisierten Testbeds, um eben neue OpenWRT-Releases testen zu können. Und daneben gab es noch viele Workshops und auch jede Menge Vorträge. Diese Vorträge, die sind inzwischen alle online zu finden, also die Vorträge, die wir aufzeichnen durften. Und ihr könnt sie unter media.freifunk.net sehen und euch dort in aller Ruhe anschauen. Ein Thema taucht dort auch auf. Da geht es um OpenWRT auf Realtek-Switches und dieser Talk wurde von Simon gehalten und wir haben uns im Nachgang dann zu diesem Talk Simon und Marek geschnappt und haben mit ihnen auch ein Interview zu dem Thema geführt und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören dieses Interviews.
Willkommen zum Freifunkradio. Wir befinden uns heute in Thüringen, mitten im Grünen. Wir sitzen im Park am Anger in Sundhausen, während um uns herum das Battlemash in der 17. Version stattfindet. Und wir haben uns Gäste gesucht, wie wir das immer gerne auf so Veranstaltungen machen, denen wir jetzt das Mikrofon ins Gesicht halten und mit denen wir einfach über Dinge reden. Wir wissen auch noch nicht genau was. Zu Gast haben wir Marek, der das Battlemash auch schon über Jahre organisiert. Simon ist mit zu Gast. Du hast auch, glaube ich, lange Zeit Battlemashes mit organisiert. Ja. Und natürlich Elektra ist auch mit dabei.
Naja, ich bin ja Möbel hier in diesem, diesem Radio. Ja, mein Vorschlag war, ja, Simon, du hast gestern einen Vortrag gemacht über OpenWRT auf Switches mit Realtek-Chipsets. Mhm. Und da haben wir wieder OpenWRT, das ist absolut freifunkrelevant, deswegen hast du es auch gemacht. Und da könnten wir dir ein paar Fragen stellen oder euch, weil ihr habt ja beide jetzt mit Switches zu tun, die Open-Source-fähig sind und auf denen auch OpenWRT läuft.
Genau, also ich habe gestern einen Vortrag gehalten. Wir haben uns die letzten zwei Jahre mit OpenWRT-Portierung beschäftigt auf diese Realtek-Switches. Wir haben da auch nicht von null angefangen, sondern Da gab es schon einige Leute, die da dran gearbeitet haben und wir hatten eben ein konkretes Projekt, wo es um zwei Modelle gibt, die auch kommerziell genutzt werden sollen von der neueren Realtek-Chip-Generation, der 9000er-Generation mit, ja, die haben zwischen 8 bis 24 2,5 Gigabit Ports und dann noch ein paar 10 Gig SFP-Ports. Ja, und da haben wir, also gar nicht so sehr ich, sondern auch meine Kollegen, Portierung gemacht, also OpenWRT überhaupt erstmal zum Laufen bekommen, dass die Ethernet-Switches alle tatsächlich Ethernet sprechen, dass die SFPs irgendwie angesprochen werden, dass Power over Ethernet geht, das ist also auch noch ein ganz tolles Feature für auch Freifunk. Man kann seine WLAN-Access Points powern über Power over Ethernet, man kann die von dem Switch steuern, an- und ausschalten. Und wir haben auch viel Arbeit reingesteckt in verschiedene Switch-Features. Also man kann mehrere Ports zusammenbündeln, also Bonding oder Aggregierung machen. Man kann MSTP machen, das ist nicht nur das normale Spanning-Tree-Protokoll.
Bei so Begriffen ist ganz gut, wenn du die mal ausführst.
Genau, also, nicht, sondern man kann das über verschiedene VLANs machen. Das ist dann... Ja, also Spanning Tree braucht man, wenn man vielleicht beabsichtigt, vielleicht unbeabsichtigt irgendwie Loops einbaut in seine Netzwerktopologie, dass sie aufgelöst werden, dass die Pakete da nicht endlos herumschwirren. Genau, oder wir haben Port Throttling implementiert, dass man also mit dem Standard Linux TC Tool dann sagen kann, auf diesem Port möchte ich maximal 50 Megabit hoch oder runter lassen, auch wenn der physikalisch mehr könnte. Genau, und das haben wir so vorgestellt und auch so ein paar Anwendungen besprochen für, was man mit solchen Switches anstellen kann. Also die sind interessant für Testbeds, dass man ja seine Geräte an- und ausschalten kann oder Topologien im Ethernet hinbauen kann und dann vielleicht auch sein Mesh-Protokoll damit testen kann. Oder aus der Ferne kann man einem anderen Entwickler Zugriff geben auf seinen Access Point, den man gerade entwickeln möchte, und dem gibt man noch eine serielle Konsole dazu. Und wenn er sich irgendwie verbastelt hat, dann kann er selber das Power Cycle, indem man das PoE an- und ausschaltet. Man kann das als Offloader verwenden, das machen die Freifunker, glaube ich, auch ganz gerne, dass man dann seinen VPN-Endpunkt auf dem Switch direkt hat, dass man da nicht noch irgendwie einen extra Footroad daneben stellt und noch ein paar PoE-Injektor hat, sondern dass man das alles in einer Kiste hat. Das können die prinzipiell. Und das kann man natürlich nur mit OpenWRT. Das geht nicht mit dem Standard-SDK, was da drauf ist. Das unterstützt das nicht. Und die Standard-SDKs haben auch ja, hornalte Komponenten. Also wir haben das mal angeschaut. Die sind alle mindestens 10 Jahre alt. Da ist ein, war das 3.6 oder 3.16er Kernel, der da drauf ist. Und da ist so ein OpenWRT mit 6.6 oder 6.12 Kernel natürlich viel schöner. Genau. So, jetzt höre ich erstmal auf.
Ja, eine Nachfrage noch. Also im Berliner Freifunknetz haben wir so Core-Standorte. Im Prinzip könnte der Switch schon alleine auch das Routing machen und quasi den Core-Router, den wir sonst immer als separates Gerät noch dazu gepackt haben, auch ersetzen. Würde das gehen? Also der das, dann das Routing-Protokoll noch zusätzlich laufen lässt?
Genau. Also man kann prinzipiell... Da es ein OpenWRT ist, kann man auch sagen, ich packe die jetzt nicht alle in eine Bridge, sondern ich lasse mein Routing-Protokoll direkt auf der CPU laufen und lasse mein OLSR oder vielleicht auch Batman da drauf laufen. Das Problem ist, dass die MIPS-CPU, die da in diesen Realtek-Switches verbaut ist, die ist nicht sonderlich schnell. Also das ist eine 800 MHz oder maximal 800 MHz MIPS-CPU, die hat 256 MB DDR3 RAM noch mit dazu. Ist wahrscheinlich von der Leistungsfähigkeit ähnlich wie Wi-Fi 4 Access Points, die ja überall noch im Netz sind, also TP-Link 841, 842. Vielleicht ein bisschen schneller, aber nicht viel. So in der Leistungsklasse bewegen wir uns da. Die kriegen keine 10 Gig irgendwie hin und her geroutet. Der Switch selber ist klar ein Layer 2 Gerät, der kann aber auch Layer 3 Routing und Layer 3 Offloading machen. Da kann also die CPU sagen, hier kannst dir den IP-Header anschauen und dort selber noch Routing machen. Das haben wir aber noch nicht implementiert. Das heißt, das ist jetzt aktuell auch nicht drin. Das haben wir sogar explizit ausgeschaltet, weil es damit noch einige Probleme gibt. Aber möglicherweise könnte man ein klassisches Routing-Protokoll auch damit fahren. Müsste man aber noch ein bisschen Arbeit reinstecken.
Genau, also dann wird das eben nicht über die CPU geroutet, aber so ein Hack, das quasi mal ein Routing-Protokoll hat und das dann die Hardware erledigt, also weil sie eben Layer-3-Routing beherrscht, dass man dann quasi da diese Tables manipuliert und das dann trotzdem funktioniert.
Ja, also so stelle ich mir das zumindest vor. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es so unterstützt wird, aber die Hardware kann irgendwelche Layer-3-Routing-Offloading-Sachen und da wäre es so, man lässt seinen Routing-Daemon drauf laufen. Der stellt die Routen im Kernel ein und der Kernel offloadet die eingestellten Routen dann auf die Hardware.
Genau. Aber das ist jetzt kein Ziel, sondern es geht erstmal darum, dass man halt ein OpenWRT auf so einem Switch drauf hat.
Genau, das war jetzt nicht in unserem Fokus. Also wir haben anderen Fokus und das ist hauptsächlich dann schon Layer 2 Sachen. Aber das könnte man jetzt sicherlich auch noch nachimplementieren.
Wir bekommen noch mehr Gäste hier zur Freifunkradio-Aufzeichnung dazu.
Ich würde vielleicht ein bisschen, wir haben jetzt hier schon sehr viel Tech-Jargon hier gehört und man hört also raus, dass Simon sich in den letzten 2 Jahren schon ziemlich tief ins Thema Switches eingegraben hat, also wir beide zusammen auch. Ich würde einen Schritt zurückgehen, weil für uns war das auch eine große Lernkurve und wir schmeißen da jetzt mit Begriffen um uns rum, die wir uns erarbeiten mussten. Man sollte sich vielleicht als erstes vorstellen, dass es gibt schon Switches, auf denen man einen Linux laufen lassen kann. Diese Switches sind meistens dann mit einer Intel-CPU oder einer ARM-CPU ausgestattet, reichlich RAM und ordentlich Power, um die Datenströme, die der Switch verarbeiten muss, also von Port zu Port schleifen zu können. Es gibt zwei Probleme dabei. Man kann das einfach runterbrechen auf Kosten, warum man das eigentlich nicht will. Also diese Kisten mit den Intel-CPUs oder ARM-CPUs kosten unheimlich viel Geld, wenn man die kaufen will. Also wir reden da von 10.000 und mehr Euro pro Stück. Und dann, wenn man die betreiben will, dann konsumieren die unheimlich viel Strom. Und dann hat man also dann quasi die Einstiegskosten und man hat die ganzen Strom- und Kühlungskosten, die einen dort ins Geld gehen. Und die Alternative dazu ist, bestimmte Funktionalitäten eben nicht durch so eine CPU, so eine generische CPU, wie so eine Intel oder so eine ARM-CPU durchzuschleifen, sondern man baut also einen Chip, der bestimmte Funktionalitäten direkt in der Hardware umsetzen kann, um dann intensive Operationen in dieser Hardware durchzuführen. Und das hat sehr günstige Auswirkungen auf den Preis am Ende. Das ist, was dann den Switch runterbringt, den Preis, je nachdem welchen Switch und welche Konfiguration. Aber 100 Euro, 150 Euro, 200 Euro wäre nicht machbar ohne diese spezielle Chip-Hardware. Und die Schwierigkeit jetzt dort also OpenWRT oder Linux drauf laufen zu lassen, ist, dass diese Chip-Hardware natürlich ganz eigenes Register-Set, sagt man, mitbringt. Also eine ganz eigene API, die man ansprechen können muss, die man kennen muss, verstehen muss, um dieser Switch-Hardware, um diese zu konfigurieren für diesen Einsatzfall, den man sich da also vorstellt. Und darin liegt jetzt die Schwierigkeit oder lag die Schwierigkeit für uns in den letzten 2 Jahren. Es ist auch ziemlich viel Aufwand. Das macht man nicht mal eben schnell zu Hause. Man kommt nicht an die Dokumente ran, die das so ein bisschen halbwegs dokumentieren. Man kommt nicht an die Geräte ran, die man braucht, um das zu analysieren und zu testen am Ende. Deswegen ist da so ein ganzes Team dran beteiligt gewesen, um halt diese Funktionalität im Einzelnen, dieser Switch-Hardware in OpenWRT verfügbar zu machen. Dann kann man also mit Board-Tools jetzt, die man halt vielleicht kennt, mit IP oder dem Bridge-Kommando, kann man ganz gewohnt seine Befehle ausführen und die wird im Hintergrund vom Kernel direkt in die Switch-Hardware übersetzt, damit die Switch-Hardware diese Funktionen umsetzen kann. Und da gibt es eine ganze Reihe von Funktionen, die man haben will, je nachdem, wie groß das Netz ist und wie viele Switches, wie viele Ports, wie viele Daten da durchgeschoben werden. Und darin liegt also die, einmal zusammengefasst, die Schwierigkeit im Open-Source-Bereich, das zu unterstützen, weil diese Informationen halt nur bei den Herstellern selber liegen.
Genau, wollte ich gerade sagen, also die Spezifikationen, die sind alle nicht offen. Ihr könnt ja auch nicht in die Chips reingucken, was da genau passiert. Und es gibt offensichtlich auch keine Open-Source-Treiber, um da Dinge zu tun, weil sie wahrscheinlich ihr eigenes Betriebssystem dann da drauf laufen lassen auf diesen Switches.
Genau, also die Hersteller haben, viele Hersteller sehen das als ein besonders geheimes, wichtiger Teil ihrer Business-Strategie, quasi diese Teile unter Verschluss zu halten. Weil was ist noch schöner, als einfach nur einen Chip zu verkaufen, ist natürlich später dann auch noch die Software zu verkaufen, die man braucht, damit der Chip funktioniert. Und wenn es dann alles Open Source gemacht wird, dann kann man also weniger Geld machen. So ist einfach die Denkweise. Man kann sich jetzt darüber streiten, was ist da dran und was ist nicht dran. Aber das ist die Denkweise, die da halt sehr verbreitet ist. Und bevor man also überhaupt an irgendwas rankommt, muss man also durch die Hürde durch, okay, also wie viele Zehntausende Chips werdet ihr uns abkaufen und wie viel Geld seid ihr bereit für unsere Software auf den Tisch zu legen oder die Dokumentation oder beides, wenn ihr das halt da supporten wollt. Deswegen stellen die meisten Hersteller ein sehr altes, also wirklich veraltetes System bereit, was sehr limitiert ist in den Funktionen, so ein Basisding, das gibt es so quasi dazu, zu dem Chip, da muss man nichts für bezahlen, aber wenn man es eigentlich wirklich benutzen will, dann muss man sehr viel Softwareentwicklung reinstecken oder halt beim Hersteller Geld hinterlegen. Und da beißt sich halt unser Wunsch, Open Source und Update und volle Kontrolle und Flexibilität mit diesen Zielen von Firmen, die vor allen Dingen Geld reinbringen müssen und andere Probleme oder Aufgabenstellungen rücken da in den Hintergrund.
Also ist das so klassisches Reverse Engineering, was ihr macht, und am Ende klingt das auch nach einem Katz-und-Maus-Spiel irgendwie, weil kommt ein neuer Chip raus oder ein neues Gerät, ist irgendeine andere Spezifikation drin und ihr fangt wieder von vorn an.
Ja, ist schon ein Stück weit Reverse Engineering. Also ne, man macht einen Register-Dumps und guckt dann, wir sind an die Register-Dumps in dem Original-SDK auch rangekommen, und dann vergleicht man dann, was hat denn der Treiber geschrieben, was haben wir geschrieben, stimmt es überein? Und manchmal klappt es immer noch nicht, selbst wenn alles übereinstimmt, weil man es vielleicht in der falschen Reihenfolge geschrieben hat. Wir haben teilweise irgendwelche Datenblätter auf chinesischen Foren gefunden, die uns ein bisschen weitergeholfen haben. Es gab auch schon Vorarbeit, also diese 8000er-Serie von den Realtek wird ja auch schon von OpenWRT unterstützt. Und da gab es auch einen, der Sanders van Heute, der hat eine wunderbare Website, wo er dann zumindest die Register, von denen er weiß, dort auch beschrieben hat, wo man schon sich einiges nehmen kann. Das ist ja so eine Guerilla-Datenbank, sag ich mal, von Informationen, die man dazu hat. Ist aber auch nicht vollständig oder einige Sachen fehlen dann auch einfach. Und das, ja, es ist schon
Fummelei.
Es ist Fummelei. Ne? Also es ist keine völlige Blackbox, das ist es auch nicht, aber es ist auch nicht so von wegen, es gibt andere Hersteller, da kriegst du eine 2000 Seiten Datenblatt und dann weißt du, wenn du das Register schreibst, dann passiert das, oder zumindest meinst du das zu wissen, wenn es denn so stimmt, und das ist bei den Switches leider auch nicht der Fall.
Also man kann nur hoffen, dass nicht über die Zeit hinweg mit der nächsten Chip-Generation dann wieder alle Register komplett anders sind.
Genau, also wir haben zwei verschiedene Chips von dieser 9000er Generation angeschaut, da war auch nicht alles gleich, gerade bei den Spezialfunktionen, die haben dann, ja, da sahen die Register einfach ein bisschen anders aus, ähnlich, aber andere Funktionen teilweise. Die machen jetzt aber nicht so viele Chips. Also die 8000er-Serie, das sind diese Gigabit-Switches, die gibt es schon eine ganze Weile. Die 9000er-Serie machen die 2,5 und jetzt kommt vielleicht dieses Jahr dann nochmal eine neuere SoC-Variante raus von Realtek. Oder soll rauskommen, da haben wir aber noch nicht viel gesehen dazu.
Ich würde vielleicht noch hinzufügen, also diese Hersteller, wenn die Chips produzieren, die werden natürlich in einer Familie von Chips hergestellt. Also es gibt dann immer Untervariationen, also die machen dann einmal einen großen Wurf und dann werden Untervariationen hergestellt, einfach um Kosten zu reduzieren in den meisten Fällen. Und die sind sich sehr ähnlich, diese Varianten. Das ist, was Simon meinte, wo es dann, es kann einige Unterschiede geben, aber im Großen und Ganzen ist das Gleiche, weil die wollen natürlich auch nicht alles immer wieder neu engineeren und testen und so weiter und so fort. Wenn eine neue, ganz neue Switch-Serie rauskommt, das ist sehr unterschiedlich. Also wenn man Glück hat, wird noch viel weiter benutzt von dem, was vorher da war, weil es ja auch immer Aufwand für den Hersteller, alles anzupassen. Aber es kann auch sein, dass die entschieden haben, aus welchen Gründen auch immer, das können ganz unterschiedliche Gründe sein, das können Performance-Gründe sein, das können Architekturgründe sein, dass die halt nochmal alles neu durchwürfeln. Und dann fängt man wieder ja, quasi von vorne an. So ist das leider.
Und habt ihr auch schon Feedback von den Herstellern erhalten oder
die merken ja auch, wenn sie auf einmal in OpenWRT vielleicht unterstützt werden, dass da jemand sich an ihrer Hardware oder Software zu schaffen gemacht hat?
Nee, haben wir noch nicht. Also wir haben tatsächlich jetzt erst vor ein paar Tagen unser Pull-Request gestellt für den 24-Port-Switch oder 28-Port mit den vier SFPs. Und das ist ja quasi, die Hardware wird in China produziert und das war ja von Anfang an auch so gedacht, dass da OpenWRT draufläuft. Für die ist das keine Überraschung. Ansonsten, nee, haben wir noch keine. Ich habe ein bisschen gehört, dass vielleicht Hersteller das interessant finden, lieber OpenWRT drauf zu installieren, statt dem dann vielleicht auch dem Vendor viele 10 und 100.000 Dollar zu geben für sein Vendor-SDK. Vielleicht ist das eine interessante Sache für die Hersteller. Mhm. Aber nee, wir haben im Prinzip allgemein noch sehr wenig Feedback dazu bekommen. Ich habe es ja auch hier zum ersten Mal vorgestellt. Ich war überrascht, dass sich so viele Leute da erstens dafür interessieren, zweitens auch schon damit rumgespielt haben. Also die Gigabit Realtek OpenWRT-Switches gibt es ja schon eine Weile und einige haben die auch schon im Keller oder zu Hause verbaut und sagen, oh ja, das benutze ich auch, das ist voll cool. genau. Und ja, so, das ist ja auch die Idee, das auch hier in die Community zu bringen, weil am Ende, ja, man hat ein Stück Technik, wo man nicht weiß, was da wirklich drauf läuft. Und das ist ja selbst einfach für den Heimgebrauch interessant.
Genau, du hattest ja gestern auch gesagt, die Herstellersysteme, die sind ja meistens extrem veraltet. Also ich glaube, auf der einen Folie hast du gesagt, da läuft ein Linux 3.18 oder irgend sowas drauf. Und das ist ja auch tatsächlich für alle, die sich so ein bisschen auch für Security ihrer Systeme interessieren, ist das ja auch ein Plus, wenn man dann sehen kann, da gibt es Unterstützung für ein modernes Betriebssystem mit aktuellem Kernel und wo es auch Sicherheitsfixes die nächsten Jahre weiterhin geben wird. Von daher finde ich das auch echt cool, dass ihr da so viel Arbeit reinsteckt und euch da so eingebracht habt.
Ja, genau. Also ich denke, das ist auch ein großer oder wichtiger Punkt. Ich denke auch für Hersteller. Also ich habe mit einem Hersteller in Indien gesprochen, die meinten auch, oh, das ist für uns interessant. Und der eine Punkt ist eben Flexibilität. Die können dann ihren MQTT-Client oder was sie da haben, dann direkt mit reinkompilieren. Und der andere ist halt Security. Also dass sie halt auf einem aktuellen System arbeiten, was sogar Multithreading unterstützt. Das unterstützt ja zum Beispiel das Originalsystem auch nicht, obwohl es Linux ist. Und genau, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe TP-Link 24-Port-Gigabit-Switch bei mir mit rumstehen, den habe ich auch noch nie geupdatet. Also ich weiß auch nicht, ob die Updates machen, ich glaube es fast nicht.
Ja, das ist wie bei Telefonherstellern, da gibt es einmal die Software bei Auslieferung und dann gibt es vielleicht nochmal irgendwann ein Update, aber irgendwann passiert da einfach nichts mehr. Das ist schade, aber...
Ich würde vielleicht noch was hinzufügen, also es ist nicht nur der Kernel, der alt ist, sondern halt die ganze Toolchain, also vom Compiler bis C-Libraries und alles ist veraltet. Also ich weiß nicht, wer schon mal versucht hat, heutzutage Code mit dem GCC 4.8 zu kompilieren, den schon zu installieren auf dem aktuellen System, ist schwierig. Also die Hersteller selber, ich habe das schon gesehen, die haben dann irgendwelche VMwares laufen mit alten Betriebssystemen, auf dem dieser Compiler überhaupt noch läuft, damit das an den Start gebracht wird. Also das ist halt alles sehr alt und dann bringt das halt Probleme auf allen Seiten. Und ja, ich denke, der Vorteil, also Sicherheit ist eine Sache, aber halt auch, dass man das System ausschöpft und vielleicht auch kreativ rangehen kann und irgendwelche Systeme bauen kann, die gar nicht vorgesehen momentan, aber man kriegt ja nicht mal was kompiliert oder geschweige denn installiert auf diese Systeme. Und das ist für Hersteller also auch sicherlich interessant dann.
Also, ich sag mal, vielen Dank, dass ihr bereit wart, das mit uns zu machen. Wir kriegen jetzt nicht ganz eine halbe Stunde voll, aber ja, das macht jetzt auch nichts.
Genau. Leute hier.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke euch. War ein gutes Gespräch.
Ja, danke. Und wer Lust und Interesse hat, meldet euch einfach bei uns. Wir suchen immer nach Testern, nach Leuten, die da mitmachen. Und um das OpenWRT auf Switches zu etablieren, so wie sie jetzt auch auf Access Points schon quasi die Norm sind, das würden wir gerne, das ist unser Wunsch, da wollen wir hin mit den Switches.
Genau, und Kontakt findet ihr in den Shownotes.
Ja, das war unser Interview auf dem Battlemesh V17 in Sundhausen. Leider haben wir es nicht geschafft, noch mehr Interviews aufzuzeichnen. Dafür war die Stimmung viel zu gelassen und wir hatten auch genug andere Dinge zu sehen und zu tun, sodass wir da gar nicht dazu gekommen sind, unser Aufnahmegerät noch weiter einzusetzen. Ein Projekt, was mir besonders gut gefallen hat auf dem Battlemesh, war, wie schon im Eingang erwähnt, das automatisierte Testbett, das gerade entwickelt wird. Damit möchte man bei OpenWRT dafür sorgen, dass bei neuen Releases oder vor neuen Releases die Software auf möglichst vielen echten Hardwaregeräten auch mal ausprobiert wird. Da wurde jetzt quasi so eine Spezifikation entwickelt, wie das aussehen soll. Da gehören dann PoE-Switches dazu. Da gehören auch netzwerkgesteuerte Switches oder Steckdosenleisten dazu, dass man so ein Gerät auch wieder rebooten kann, wenn sich es doch mal festgefahren hat. Die Geräte sollen dann alle über eine serielle Schnittstelle verfügen, sodass man auch immer sehen kann, was da gerade passiert und sie, falls sie doch mal von so einem Update gebrickt werden, auch schnell wieder repariert werden können. Das ganze Projekt wird von APK vorangetrieben. Den habt ihr hier auch schon mal im Freifunkradio gehört und er kümmert sich da gerade drum, dass dieses Projekt zum Leben erweckt wird. Und das Ziel ist natürlich, solche Testbeds in verschiedenen Communities zu haben, um da eine möglichst breite Abdeckung auch an Testgeräten vorweisen zu können, weil natürlich nicht überall immer alle Geräte und OpenWRT unterstützt ja 1500 Geräte insgesamt, weil nicht überall alle Geräte tatsächlich die ganze Zeit zur Verfügung stehen können. Hoffen wir, dass wir so über die Community trotzdem ein möglichst breites Bild dann auch haben können. Wenn ihr da Interesse habt, meldet euch gern entweder über das Freifunkradio oder falls ihr direkten Kontakt zu APK habt, könnt ihr auch ihn direkt anschreiben. Er ist, glaube ich, auch in den einschlägigen Matrix-Kanälen aufzufinden. Ja, was ist sonst noch passiert? Mein Google Summer of Code Projekt, das ich in diesem Jahr angeboten habe, ist schon abgeschlossen, weil es ein kleines Projekt war. In meinem Projekt ging es darum, dass wir alte Tweets, die wir inzwischen gelöscht haben, wieder darstellen können. Wir hatten dafür eine Software genutzt, die heißt CYD oder CID. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Und beim Löschen hat die Software quasi alle Tweets in der Datenbank abgelegt und in dem Google-Projekt haben wir eine Static Website gebaut, die diese Datenbank nimmt und daraus eben eine statische Website generiert und nun alle Tweets wieder darstellen kann auf einer Website. Wir haben auch noch eine Suche eingebaut, das heißt, man kann in diesen Tweets auch suchen. Und das Beste ist, die Software kann auch für andere Projekte eingesetzt werden. Also wenn ihr irgendwie euren Twitter-Account loswerden möchtet, könnt ihr die Tweets einfach archivieren und dann auch über dieses Stück Software dann bei euch hosten und der Öffentlichkeit wieder zugänglich machen. Genau, den Link, das läuft unter archive.freifunk.net, schreibe ich natürlich auch nochmal in die Shownotes, sodass ihr dort auch direkt zu GitHub kommt und euch dieses Projekt dort anschauen könnt. Ansonsten bleibt natürlich wie immer der Aufruf, wenn ihr Themen habt, über die ihr sprechen wollt, wenn ihr eure Community vorstellen möchtet, wenn ihr interessante Projekte habt, die ihr zeigen möchtet, die ihr einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen wollt, meldet euch gern. Wir sind immer auf der Suche nach Themen. Wir senden einmal im Monat, jeden zweiten Dienstag haben wir den Sendeplatz hier bei 88.4 und können dann für eine halbe Stunde Freifunkthemen in die Welt senden und natürlich aufnehmen und dann als Podcast veröffentlichen. Ich bin dann jetzt mit dieser Sendung am Ende. Das war die Sendung für den August 2025. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann demnächst wieder auf dieser Welle.